Ich freue mich, wieder bei euch in Steinheim zu sein. Ganz, ganz schön. Und in der Tat auch mit einem superschönen Thema, was auch irgendwann da vorne erscheinen wird. Das Thema, der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist so die Person Gottes, die ist irgendwie schwer vorstellbar. Also Jesus, da haben wir dann gleich, okay, Mensch und Kreuz und Geschichte und Seewandel und Wunder und was auch immer. Aber da haben wir ein Bild. Gott der Vater, da haben wir auch sofort ein Bild. Da kann man sich so eine stattliche Figur, so wie ein Rainer oder so, vorstellen. Und dann haben wir gleich so einen Vater oder so. Aber der Heilige Geist ist irgendwie so, Ein Schüler in der 9. Klasse hat mal gesagt, der Heilige Geist, das ist so eine Art gasförmiges Wirbeltier. Also, wir kriegen den irgendwie nicht so richtig zu fassen. Und das Spannende ist, ich bin sehr stark unterwegs mit dem Thema Jüngerschaft, also mit diesem Thema Christ sein Leben von Montag bis Samstag, Christ sein Leben in meinem ganzen Alltag und natürlich auch Gott immer besser kennenlernen. Und da werden wir nie fertig. Aber darum geht's, Gott immer besser kennenzulernen. Und dann hat mir ein messianischer Jude gesagt, ihr im Westen, ihr wollt Gott verstehen, man kann Gott nicht verstehen. Den Gott, der im Dunkel wohnen will, das ist ein Zitat aus der Vorbereitung vom Tempelbau, den Gott, der im Dunkel wohnen will, den kann man nicht verstehen, dem kann man nur vertrauen. Und da hat er natürlich einerseits recht, wir werden Gott nie ganz verstehen. Die spannende Frage ist, vertraue ich diesem Gott? Vertraue ich ihm mein Leben an? Kann ich sagen, ja, an deiner Hand will ich leben? Aber dann bin ich doch so westlich geprägt, dass ich ergänzt habe, aber ich würde gern so viel verstehen wie möglich. Also, da bin ich halt doch noch aus unserer Kultur. Heute ein Aspekt, der eben relativ selten gepredigt wird, denn der Heilige Geist ist in den Sprachen der Bibel die Ruach. Also wenn wir ins Hebräische gehen, dann ist der Begriff für Geist Ruach. Wenn wir ins Aramäische gehen, ist der Begriff für Geist Ruach und in beiden Sprachen ist Ruach weiblich. Also wenn Jesus von Ruach gesprochen hat und wir wissen nicht genau, wie stark hat er Hebräisch gesprochen, ich vermute, er hat stärker Aramäisch gesprochen. Also Hebräisch war die Gottesdienstsprache in seiner Zeit und Gegend, Aramäisch war die Alltagssprache in seiner Zeit und Gegend, aber es ist in dem Fall auch völlig egal. Für ihn war natürlich Geist die Ruach. Und das ist eben für viele ungewohnt. Deswegen lese ich euch jetzt einfach mal eine ganze Reihe Bibelstellen vor und setze an die Stelle, wo die deutsche Übersetzung sagt, der Geist, einfach mal konsequent die Ruach. Und ich lade euch ein, mal hinzuspüren, wie die Texte dann klingen. Eine Verheißung von Jesus an uns, Matthäus 10. Denn nicht ihr werdet dann reden, sondern die Ruach eures Vaters, die in euch redet. Oder in der Ankündigung von Johannes dem Täufer über Jesus, Markus 1. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit heiliger Ruach taufen. Über Johannes selbst heißt es in Lukas 1. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleib an mit heiliger Ruach erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zum Herrn, ihren Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in der Ruach und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren. Nach der Geburt von Jesus heißt es, und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und die heilige Ruach war auf ihm. Und ihm war von der heiligen Ruach eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen sollte, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch die Ruach in den Tempel. Oder dann bei Jesu erstem Auftreten. Die Ruach des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden. Dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. An der Stelle eine noch. Vor seinem Abschied, Johannes 20, erklärt Jesus, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, die Ruach der Wahrheit, die die Welt nicht empfangen kann, weil sie sie nicht sieht, noch sie kennt. Ihr kennt sie, denn sie bleibt bei euch und wird in euch sein. Sorry, war Johannes 14, jetzt kommt der Vers aus Johannes 20. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an, das schon als Auferstandener, und spricht zu ihnen, empfangt heilige Ruach. Ich würde jetzt gerne so eine Interviewphase einbauen. Wie klingen die Texte für euch? Und ist es so nach dem Motto, ja, ja, klar, logisch, immer schon so gehört? Oder klingt da noch mal etwas anders? So jedenfalls haben die ersten Jünger Jesus gehört. Für sie war selbstverständlich, dass Jesus von dem Vater und der Ruach gesprochen hat. Also für sie war das in seiner ganzen Verkündigung einfach total normal. Und deswegen messianische Juden, also Juden, die an Jesus als ihren Erlöser glauben, sagen mir auch, wenn sie vom Hebräischen kommen. Wir haben in Deutschland auch Gruppen, die sind messianische Juden, können aber selbst kein Hebräisch. Die nicht. Aber die, die vom Hebräischen herkommen, sagen, ja, natürlich ist es die Ruach. Natürlich ist Ruach, ist Geist, weiblich. Deswegen, du hattest zitiert die Jahreslosung 2016. Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und das ist jetzt ja so, wenn es irgendeine Situation gibt, dann kann ich probieren, so zu trösten, wie eine Mutter tröstet. So als Mann kann ich so versuchen, so ein bisschen Mutter zu spielen oder so. Aber hier bei Gott geht es drum, er spielt nicht. Also er nähert sich nicht an, um da irgendwas, ja, er ist es. Diese weibliche Seite ist Teil von ihm. Also er kann tatsächlich trösten, wie eine Mutter tröstet, weil das Ganze auch in ihm ist. Ich nehme noch eine Verheißung aus Jesaja 11, eine Verheißung für den Messias. Wunderschön. Auf ihm, auf dem Messias, wird ruhen die Ruach des Herrn, die Ruach der Weisheit und des Verstandes, die Ruach des Rates und der Stärke, die Ruach der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das ist wieder einer der Verse, wo man den hebräischen Kontext nicht wahrnehmen kann im Deutschen, weil hier ist nicht nur die Ruach weiblich, Geist, sondern alle Beschreibungen der Ruach sind feminin. Also Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Ehrfurcht, im Hebräischen alles feminin. Also der Messias kommt in geballter weiblicher Power. Und das ist spannend. Da ist tatsächlich eine Dimension, die ist für die Leute, die die Bibel im Urtext lesen, völlig selbstverständlich. Sie ist für uns, die wir die Bibel weithin halt auf Deutsch lesen, verloren gegangen. Jetzt muss ich kurz einen Einschub machen für die, die selber Hebräisch können, weil die werden mir vorwerfen, Helge, das war aber jetzt noch nicht ganz genau, weil im Hebräischen gibt es keinen Artikel. Also da steht einfach nur Ruach und nicht die Ruach oder der Ruach. Im Hebräischen gibt es keinen Artikel, sondern die Frage männlich oder weiblich entscheidet sich im Verb. Also meinetwegen Mensch, was denn jetzt? Und dann heißt es im Verb, er steht oder sie steht. Also das ist Teil der Verbform. Über die Verbform wird es dann trotzdem eindeutig, aber es ist halt einfach anders gedacht als im Deutschen. Deswegen da noch drei Beispiele. Über den Propheten Ezechiel heißt es, und Ruach, sie hob mich empor und sie führte mich weg. Oder bei der Geistausgießung an die 70 Ältesten während der Wüstenwanderung. Und Ruach, sie ruhte auf ihnen. Und eine letzte Stelle, die vermutlich allen bekannt ist aus der Schöpfungsgeschichte, zweiter Vers der Bibel. Und Ruach Elohim, Ruach Gottes, sie schwebte oder sie brütete über dem Wasser. Das ChatGPT das nicht weiß, habe ich nicht nachgeprüft, aber schade, weil es ist von der hebräischen Sprache, das ist doch nicht mal mehr strittig. Also jeden, den ihr fragt, der Hebräisch kann, sagt, natürlich ist Ruach weiblich, gar keine Frage. Für die Bibel ist es klar, in Gott haben wir das Männliche, in Gott haben wir auch das Weibliche. Selbstverständlich. Eigentlich auch schon selbstverständlich von der Schöpfungsgeschichte her. Die Verse blende ich jetzt mal ein. In der Schöpfungsgeschichte heißt es, und Gott schuf den Menschen. Mensch, Adam, und da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil Adam im Hebräischen kann Mann heißen und kann Mensch heißen. Das heißt, wenn ich das übersetze, muss ich immer gucken, geht es jetzt hier gerade um den Mann oder geht es um den Menschen? Also Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau oder männlich und weiblich schuf er sie. Damit ist klar Mensch, weil ich kann nicht Mann übersetzen und er schuf den Mann männlich und weiblich. Also hier ist eindeutig, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Und ich finde es spannend, weil er schuf den einen Menschen. Das ist ein Singular. Den einen Menschen schuf er nach seinem Bild, wieder Singular. Und dieses eine Bild drückt sich aus in männlich und weiblich. Mann und Frau zusammen sind das eine Bild Gottes und das Urbild oder der Bauplan oder das Vorbild von Mann und Frau ist in Gott selbst. Das Gleiche wird dann nochmal bestätigt. 1. Mose 5 wird das nochmal wiederholt. Männlich und weiblich schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als sie geschaffen wurden. Und das Gleiche passiert dann auch nochmal ein Kapitel weiter. 1. Mose 2. Und ich lese mal 2 oder 3 Verse. Da bildete Gott der Herr den Menschen, wieder Adam, aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Wir müssen wieder gucken, was ist hier, Mann oder Mensch? Mensch ist richtig, erkläre ich gleich. Dann kommen einige Schilderungen und dann soll er die Tiere benennen und so weiter. Dann gibt's kein Gegenüber. Und dann heißt es, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen, da steht Rippe. Ich erkläre gleich, warum das kompletter Unsinn ist. Also eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zum Menschen. Rippe, so was ich bin kein Mediziner, aber was ich mir habe erklären lassen, so eine Rippe ist auch relativ überflüssig. Also eine einzelne Rippe, wenn ein Mensch eine Rippe verliert, kann er gut weiterleben. Da, also so ein Ripple halt, das ist so, also so genau. Das Spannende ist, dass an der Stelle im Hebräischen eben nicht Rippe steht, sondern sowieso nicht, weil es Deutsch ist, aber es steht im Hebräischen Zela. Und Zela wird nie, absolut nie, weder in der Bibel noch im außerbiblischen Hebräisch mit Rippe übersetzt. Nie. Zela im Biblischen ist ein Seitenteil. Zela kommt 40 Mal vor, 37 Mal bezeichnet es das Seitenteil vom Zeltheiligtum oder das Seitenteil vom Tempel. Das heißt, Gott nimmt hier nicht so ein Ripple, wo man sich fragt, fehlt das jetzt oder nicht, sondern er nimmt das Seitenteil vom Menschen weg. Einmal steht es noch für die Seite des Berges und eben 2-mal kommt der Begriff hier vor. Wir haben eine Übersetzung ins Griechische, die circa um 300 vor Christus angefertigt wurde, also das jüdische Alte Testament ins Griechische übersetzt. Und auch in dieser griechischen Übersetzung wird Zela nie mit Rippe übersetzt. Es gibt überhaupt keinen Beleg für diese Übersetzung. Ich habe die Übersetzer von der Elberfelder Bibel angeschrieben. Ich habe sie gefragt, wie kommt ihr auf die Idee, Zela mit Rippe zu übersetzen? Ich habe keine Antwort gekriegt. Ein Freund von mir, Dr. Uwe Rechberger, damals Fachbereichsleiter für Altes Testament am Bengelhaus, den habe ich dann angesprochen und gesagt, sag mal, ich habe da gerade was entdeckt. Hat er gesagt, ja, habe ich vor einem halben Jahr einen Artikel zugeschrieben, schicke ich dir. Also es gibt wirklich keinen einzigen Beleg, sondern ein Seitenteil. Und dann ist es spannend, wenn ich dann den Text angucke, dann ist nochmal die Frage, ist da oben Adam, Mann oder Mensch? Gott nimmt den Adam. Der Adam fällt in einen Schlaf. Jetzt nimmt Gott vom Adam ein Seitenteil weg. Dann ist der Rest auf jeden Fall nicht mehr identisch mit dem Anfang. Also wenn ich vom Rainer ein Seitenteil wegnehme, also manchmal fragen mich Frauen dann, ja, war das die Hälfte? Nein, aber ein tragendes Seitenteil ist ein Architekturbegriff. Wenn ich da jetzt dann der Rest ist nicht mehr identisch. Deswegen, es macht nur Sinn, wenn man oben mit Mensch übersetzt. Gott lässt diesen Menschen dann auch einschlafen. Gott nimmt vom Menschen einen Seitenteil weg. Aus diesem Seitenteil wird die Frau. Und der Rest, das sind dann wir Männer. Da. Aber so oder so. Und ich finde es super spannend, weil an der Stelle wird klar, das, was in 1. Mose 1 schon war, Gott schuf den einen Menschen in männlich und weiblich, wird durch die ganze Erzählung von 1. Mose 2 bestätigt. Bleibt die spannende Frage, wie kommt man auf Rippe? Jetzt kommt eine These, die kann ich nicht belegen. Ich habe nur einfach überlegt, wie kommt man auf die Idee Rippe? Und die deutsche Übersetzung ist ja dann erst, es gab einzelne vor Luther, aber erst wirklich in Mode gekommen, in die deutsche Übersetzung mit Luther. Und wenn man natürlich da oben Mann übersetzt, Gott schuf den Mann, weil er war ja der Erste der Schöpfung, die Krone und was weiß ich nicht alles. Und dann überlege ich, was kann denn Gott dem Mann genommen haben? Also wie kann ich denn Zeller übersetzen? Dann suche ich am Mann und überlege, das meiste ist ja noch dran, also was kann er ihm genommen haben? Und dann komme ich um Rippe. Also wenn ich Zella sinngemäß übersetzen wollte an der Seite, müsste ich sagen Brustkorb. Aber den hat er ja noch. Also dann komme ich auf Rippe. Aber wie gesagt, es passt nicht wirklich. Der Mensch wurde geschaffen, der Mensch fiel in einen Schlaf und der Mensch wurde in männlich und weiblich quasi auseinandergenommen. Mann und Frau sind so eng aufeinander bezogen, weil sie gemeinsam das eine Bild Gottes bilden. Das ist in der jüdischen Tradition auch ausgedrückt. Ein Text aus der Auslegung zu dieser Bibelstelle aus der jüdischen Tradition. Als der Ewige den Menschen schuf, schuf er ihn in seinem Ebenbild. Mann und Frau schuf er ihn, einen Menschen, einzig wie er. Der Mensch aber war einsam, hatte kein Gegenüber. Da trennte der Ewige den Menschen in Mann und Frau, einander gegenüber zu sein. Und in der Folge verließ der Mann seine Eltern und folgte seiner Frau, um bei ihr zu sein, um mit ihr wieder ein Leib zu werden, das eine Ebenbild des Ewigen. Und ihr habt euch das Thema Ruach gewünscht. Jetzt bin ich schon im Hebräischen und mache noch ein paar Sachen mehr, weil es einfach spannend ist. Weil, da habe ich es gerade nicht drin. In Vers 18 heißt es in dem 1. Mose 2, Gott, es fehlte eine Hilfe oder eine Esa Kenekdo, eine Hilfe wie sein Gegenüber, eine Gehilfin. Und auch die Übersetzung, die ist an der Stelle nicht völlig falsch, aber sie geht in eine falsche Richtung. Denn wenn wir im Deutschen sagen Hilfe, dann ist das in der Regel unqualifiziert. Also wenn ich im Lobpreis helfen soll, dann wäre ich derjenige, der völlig unqualifiziert hilf mal das Keyboard irgendwo hinzustellen. Also die Arbeiten, die jeder kann, das kann ich auch. Also Hilfe meint meist ja weniger qualifiziert. Im Hebräischen ist das überhaupt nicht gemeint, sondern das Hebräische sagt, eine Ergänzung, ohne die der andere nicht in der Lage ist, seine Arbeit auszuführen. Also quasi eine notwendige Ergänzung. Also Hilfe ist hier völlig auf gleichberechtigt. Ohne diese Hilfe kann der Mann seine Arbeit gar nicht tun. Nochmal, Mann und Frau zusammen sind das Bild Gottes und haben den Auftrag, in diese Welt hineinzuwirken. Ein, ich weiß gerade nicht, letzter oder vorletzter Gedanke aus dem Hebräischen. Auch in der Schöpfungsgeschichte heißt es, und Gott hauchte den Menschen an und der Mensch wurde ein lebendiges Wesen. Und dann begegnet mir immer wieder, ja, da war die Ruach schon im Menschen, schon in der Schöpfung. Nein, weil da steht im Hebräischen nicht Ruach, sondern Nishma. Das ist ganz anderes. Wenn Gott den Menschen anhaucht, dann legt er die Schöpfungskraft, das Leben überhaupt in den Menschen. Das ist die Schöpfungskraft, die in jedem Menschen, in jedem Tier, in jeder Natur drin ist, dass das Ganze überhaupt lebt. Diese Schöpfungskraft Gottes ist entsprechend gegeben. Die ist nicht zu verwechseln mit der Ruach. Die Ruach Gottes ist, wenn ihr das Alte Testament lest, immer wieder nur auf einzelnen Personen. Manchmal auch auf 70 gleichzeitig, aber immer nur auf einzelnen. Und wir haben dieses Wunder, dass Gott selbst sich in den Menschen hineinschenkt. Erst an Pfingsten. Und nur für Christen. Also die Ruach, das ist tatsächlich Gott selbst. Die Lebenskraft Gottes ist in allen. Deswegen mir begegnen immer wieder mal Leute, die sagen, ah, der göttliche Funke. Na, das gibt's nicht. Jeder Mensch ist Geschöpf Gottes, aber Gott selber ist tatsächlich nur in der Ruach gegenwärtig und dementsprechend nur in Christen. Für die Bibel ist durchgängig klar, Gott ist männlich und weiblich. Jetzt gibt es manchmal Leute, die sagen, ja, wir sagen mal einfach weder noch. Gott steht drüber. Kann man auch gerne machen. Aber Gott offenbart sich männlich und weiblich. Er nutzt Bilder männlich und weiblich. Er nutzt Begriffe, selbst bis in die Sprache hinein, männlich und weiblich. Ich glaube, die spannende Frage, du hast es in der Einleitung gesagt, was hat diese ganze Theorie auch mit meinem Alltag oder mit meinem Glauben zu tun? Und ich glaube, das ist spannend. Ist deswegen spannend, weil es die Frage ist, was für ein Bild bringe ich von Gott mit? Wer ist dieser Gott für mich? Ich denke, ihr habt das alle schon zigmal gehört. Gott ist wie ein liebender Vater. In meinem Bekanntenkreis ist eine junge Frau, die als 9-Jährige erlebt hat, wie ihr Vater ihre Mutter umgebracht hat. Sie stand dabei und stand im Blut ihrer Mutter. Das dauert, bis sie begreift, dass Gott ihr Vater ist. Das ist, genau, Rainer stöhnt. Ja, also Gott als Vater ist da echt weit, weit, weit weg. Dann ist es ein Weg. Ein Weg, den sie gegangen ist, kann sie entdecken, dass Gott wirklich Vater ist, so wie ein Vater sein soll. Kann sie auch negative Erfahrungen, die sie automatisch mit Gott verbindet, überwinden und merken, Gott ist anders. Ja, es ist der gleiche Begriff Vater, aber Gott ist komplett anders. Seine riesige Einladung, auch eine Einladung an Männer, die entsprechend überfordert waren, wo der Vater nur Leistung wollte. Und ich habe mich immer angestrengt, ich wollte doch gut sein. Und jetzt ist Gott auch noch so ein Vater. Ja, super. Also wir brauchen solche Wege, um Gott wirklich zu entdecken. Und da sind diese Bilder manchmal im Weg, manchmal eine Hilfe. Und das Spannende ist dann, können wir uns auf diesen Weg machen? Können wir Gott als Vater entdecken? Und können wir die weibliche Seite Gottes entdecken? Dass Gott auch da nochmal eine Seite hat, die uns eben weithin verloren gegangen ist. In der Übersetzung wurde aus die Ruach, das Geist im Griechischen, dann der Geist im Lateinischen. Und da kommt unsere Sprache her. Deswegen haben wir der Geist. Ein Freund von mir kommt aus Albanien. Und als ich ihm das erzählt habe mit der Ruach, sagt er, ja klar. Und ich, wieso ja klar? Na, weil im Albanischen Ruach Geist weiblich ist. Deswegen in seiner Sprache war das nie eine Frage. Er hat diese Dimension immer aufgenommen. Und ich glaube, es lohnt sich, weil etliche Fehlentwicklungen, die wir haben, gesellschaftlich, haben meines Erachtens da ihren Ursprung. Ein paar Beispiele. Die Marienverehrung in der katholischen Kirche hat da angefangen im lateinisch- und griechischsprachigen Teil der damaligen Welt. Also als das verloren war, gab es eine, ich sag mal, berechtigte Sehnsucht nach auch dem Weiblichen gegenüber in Gott. Und ja, sie hat sich dann aus meiner Sicht an der falschen Stelle Bahn gebrochen. Manche Strömungen im Feminismus, die da sich neu festklammern, weil wir als Kirche nichts angeboten haben. Manche esoterische Strömungen, Mutter Erde. Damit ist die arme Erde überfordert. Sie ist diese geistliche Mutter nicht. Aber es gibt eine Sehnsucht nach diesem auch geistlichen Gegenüber, auch weiblichen geistlichen Gegenüber. Ein letzter Gedanke zur Bibel. Meines Erachtens ist auch die Unterordnung der Frau an der Stelle entstanden. Die Unterordnung der Frau taucht das erste Mal in 1. Mose 3 auf als explizite Folge des Sündenfalls. Als Folge vom Sündenfall. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, aber er wird über dich herrschen. Es ist ein anderes Herrschen, begrifflich ein anderes Herrschen als in 1. Mose 1. Ihr sollt die Erde herrschen, ihr sollt sie in meinem Sinn prägen. In der Schöpfungsgeschichte ist tatsächlich ein gleichberechtigtes, würden wir heute sagen, Miteinander. Mann und Frau als Ergänzung, die nur gemeinsam in der Lage sind, die Aufgabe Gottes zu erfüllen. Durch den Sündenfall kam ganz, ganz viel Unsinn in die Welt. Und wir sind gerufen, die Folgen des Sündenfalls heute entsprechend auch zu überwinden. Und zunächst mal biblisch, dass wir es verstehen. Und dann entsprechend praktisch, dass wir aufstehen und handeln. Du hattest schon erwähnt, die Hütte. Also ich habe mal kurz rumgeguckt und empfehle sehr, das Buch mal zu lesen. Ich empfehle es auch mehr als den Film. Den Film finde ich erstaunlich gut für einen Film. Aber er hat zwei Schwächen. Zum einen fehlt im Film das letzte Kapitel vom Buch, das finde ich schade. Zum anderen ist im Film die Ruach, die Sarayu, also die Person, die Ruach darstellt, ist natürlich durchgängig weiblich, aber naja, die ist so ein bisschen nettes Beiwerk, lächelt die ganze Zeit und tut auch keinem was. Die Sarajo im Buch, da ist ganz viel von der Ruach ausgedrückt, von der Kraft, von der Eleganz, von der Kreativität, von der Unverfügbarkeit, von der Power, die da drin steckt. Deswegen an der Stelle empfehle ich tatsächlich, das Buch zu lesen. Ich finde, da ist die Ruach sehr, sehr gut wiedergewonnen. Und es ist spannend, dass es in Buch und Film, überwiegend haben sich damals viele aufgeregt, wird Gott als weibliche afrikanische Mama geschildert. Dann haben sie sich aufgeregt, darf man Gott als Mama? Naja, also wenn in Gott beides ist, dann darf ich das durchaus. Und das Spannende ist, in einem Kapitel erscheint Gott als Vater. Also auch in dem Buch werden die beiden Seiten Gottes deutlich. Er ist nicht immer nur die Mama. Ich hatte gestern einen Studientag mit Therapeuten von der Deignis-Klinik und da haben sie gesagt, das ist einfach ein seelsorglicher Ansatz. Welche Seite Gottes wird jetzt gerade gebraucht? Und welche Seite Gottes ist für mein Leben jetzt auch gerade wichtig? Und deswegen lade ich euch ein. Ich werde es nicht überprüfen, ich werde nicht nachfragen, aber ich lade euch ein, als Übung mal eine Woche lang alle eure persönlichen Gebete an die heilige oder die liebe Ruach zu richten. Und ich behaupte einfach, ihr werdet merken, ob sich was verändert. Es ist offensichtlich, wenn es beim Thema Vater geht, wenn ich die Leute einlade, mal eine Woche lang alle Gebete zum Thema Vater an Gott als Vater zu richten. Dann gibt's nachher Rückmeldung, dass mir jemand sagt, habe ich gemacht und? Okay, bei dem ist das keine Frage mit dem Vater, das ist gerade nicht aktuell. Und dann gibt's andere, die merken, oh, Gott als Vater anreden fällt mir schwer. Da ist, warum auch immer. Und wenn ich merke, dass da so ein Widerstand da ist, dann ist das eine Einladung. Dann merke ich, an der Stelle habe ich Wachstumspotenzial in meiner Beziehung zu Gott. Und in dem Sinn lade ich euch ein, mal eine Woche lang alle eure persönlichen Gebete an die heilige Ruach zu richten und einfach mal hinzuspüren. Und ich behaupte, es wird auch unter euch Leute geben, die dann sagen, okay, Helga hat das gesagt, ich habe es gemacht, ja und? Darf auch. Und es wird andere geben, die merken, ich hatte jetzt einen Mann im Jüngerschaftskurs, der hat gesagt, ich habe das gemacht und ich habe ein komplett neues Bild von Gott. Oder ich hatte eine Frau, die mir dann gesagt hat, mir ist dabei aufgefallen, dass ich bisher immer unbewusst versucht habe, Gott zu erklären, wie ich als Frau ticke. Ich hatte noch eine andere Frau, die hat mir das dann geschrieben, die Rückmeldung. Schon beim Zuhören habe ich gemerkt, wie sich etwas in mir rührt. Und nach der Predigt habe ich zur Ruach gebetet und mir sind nur so die Tränen gelaufen, denn ich habe plötzlich gespürt, wie sehr ich sie vermisst habe in meiner Gottesbeziehung. Ich habe nun ein viel tieferes und innigeres Verständnis vom Heiligen Geist. Es fühlt sich an, als würden viele Dinge erst jetzt richtig einen Sinn ergeben und an ihren richtigen Platz rücken. Es ist ein Verständnis, das nicht kognitiv, sondern sehr emotional ist. Ich kann es leider nicht besser ausdrücken. Ich weiß nur, dass sich etwas verändert hat. Ich finde, sie hat das toll ausgedrückt. Ja. Das ist die Einladung. Diese Seite, die weibliche Seite Gottes, die mütterliche Seite, die Seite der Freundin, diese Seite Gottes, die in der Bibel durchgängig da ist, auch für unseren persönlichen Glauben zu entdecken. Und ich lade ein, das kurz nachklingen zu lassen und dann schließe ich mit einem Gebet. Himmlischer Vater, Herr Jesus, heilige Ruach, ich danke dir, dass du dich nach uns Menschen sehnst, dass du in diese Welt hineingekommen bist und dass du uns hineinrufst in diese Beziehung zu dir. Und ich danke dir, dass du dich in der Bibel in so großer Bandbreite uns vorstellst und dich freust, wenn wir dich weiter kennenlernen. Ich danke dir, dass du dich in der heiligen Ruach auch mit dieser Seite vorgestellt hast, dass es längst in deinem Wort für uns drinsteht. Und ich bitte dich, führe uns da hinein, dass wir dich, vielleicht als Vater, vielleicht als Mutter, vielleicht als Freundin, dass wir dich besser kennenlernen. Schenk uns den Mut, dass wir wirklich uns ganz in deine Arme werfen und immer wieder neu staunend entdecken, dass du größer bist, als wir es bisher dachten. Amen.